aber ein sehr wichtiges Thema. Hat Beten Zweck? Das ist wirklich wichtig. Ich weiß nicht, ob Ihnen allen ganz klar ist, was das für eine wichtige Frage ist. Wissen Sie, der Mensch von heute, der sagt, Beten hat nicht viel Sinn, machen Sie sich mal klar, wenn Beten wirklich Sinn und Zweck hätte, was das wäre, dass ein altes Mütterchen oder ein junger Mann den Arm des lebendigen Gottes bewegen könnte, gleichsam in die Weltgeschichte eingreifen, das wird auch beten, nicht? Der sich zum lebendigen Gott ruft und der hört und tut nach meinem Gebet. Oder dass es wirklich eine Stelle gäbe, wo ich allen Jammer meines Herzens abladen könnte, was ich keinem Menschen sagen kann. Oder ich finde, dass kein Mensch mehr heute mit dem Leben und mit sich selber fertig wird. Wir tun so. Nicht? Ich sah heute so ein junges Touristenpärchen hier. Er ein Bombenbursche à la Hemingway, sie sehr apart. So jede Miene sprach, wir setzen uns über jede Ordnung der Welt hinweg. Wie lange geht das gut? Wie bald wird das Mädel mit zerbrochenem Herzen irgendwo stehen? Man kann mit Liebe ja nicht Fußball spielen, leider. Nicht? Wäre so einfach, wenn man es könnte, aber man kann es nicht. Eines Tages stellt sich raus, dass man es nicht kann. Dass man mit Liebe nicht Fußball spielen kann. Und dann stehen wir da und werden mit unseren Problemen nicht fertig. Einfach nicht fertig. Und eine Stelle haben, wo ich mit meiner Ratlosigkeit hin könnte, und bekäme wirklich Hilfe. Wissen Sie, wenn man beten könnte, das müsste eine großartige Sache sein. Finden Sie nicht? Wenn man beten könnte. Aber der moderne Mensch, auch der Christliche, glaubt nicht mehr, dass Beten Zweck hat. Und so kriege ich diesen Satz dauernd zu hören. Herr Pastor, beten hat doch keinen Zweck. Ich kriege es in jeder Form zu hören. Ich erinnere mich, wie ich kurz vor Kriegsende noch mal so einen großen Nazi-Führer aufsuchte und wollte von dem eine Gefälligkeit erbitten. Ich hatte keine drei Worte gesagt, da brüllte er mich an. Das Singen und Beten hilft auch nicht. Nur der deutsche Wille und die deutsche Kraft. Und da sage ich, erlauben Sie, dass ich gehe. Ich ging, ne? Ich treffe junge Leute, beten. Sie halten es mit dem Philosophen Fichte, der sagte, der Mann will, aber ein Kind betet. Wie ist das eigentlich? Hat Beten Zweck oder hat Beten keinen Zweck? Sie nehmen ohne weiteres an, dass ein Pastor hier steht und Propaganda fürs Beten macht, ja? Nehmen Sie doch an, dass ich jetzt hier Propaganda fürs Beten mache. Wozu bin ich denn schließlich angestellt, ja? Ich muss Sie leider enttäuschen. Sehen Sie, wenn mir ein Mensch sagt, Beten hat keinen Zweck, dann sage ich zu ihm, Sie können recht haben. Es gibt ernsthaft Fälle, wo Beten keinen Zweck hat. Vielleicht trifft es für Sie zu. Sehen Sie, ich richte mich nur nach der Bibel. Ich mache all die religiösen Experimente nicht, wo der Mensch sich was ausdenkt. Ausdenken kann ich mir selber was. Ich gehe nur nach der Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Und die Bibel, das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, das alles überstanden hat, sagt uns, dass es zwei Fälle gibt, in denen Beten sinnlos geworden ist, wo Beten keinen Zweck hat. Und ich muss Ihnen diese beiden Fälle sagen. Der erste Fall ist der, das steht im Propheten Jesaja im ersten Kapitel, so spricht der Herr, ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blutschuld. Reinigt euch. Tut euer böses Wesen von mir. Da sagt also lebendige Gott, solange du in deiner Sünde bleiben willst, kannst du es beten lassen. Hör er dich gar nicht. Da steht vor meiner Seele eine junge Frau, von der ich wusste, dass sie im Ehebruch lebt. Sie war noch nicht geschieden, sie war getrennt vom Mann und hat einen anderen Kerl bei sich. Und dann fing sie an, Herr Pastor, ich möchte mit Ihnen mal diskutieren, beten hat doch keinen Sinn. Sag ich, haben Sie ganz recht, Sie können es getrost lassen. Solange man so im Schmutz lebt wie Sie, können Sie es lassen. Sie als Pfarrer müssen doch sagen, nein, sag ich, als Pfarrer muss sagen, Sie können es beten lassen. Gott hört Sie nicht, ehe Sie aus Ihrem ganzen Schmutz Ihr Leben nicht umkehren. Tut euer böses Wesen von mir. Wenn hier alte Frauen sitzen, die Krach haben mit ihrer Nachbarin, da können Sie sich beten schenken. Gott hört sie erst, wenn sie Frieden gemacht haben. Und da sagen sie, die Nachbarin ist schuld. Es hat noch nie einen Krach gegeben, wo wir selber schuld sind. Jeder Krach ist der andere schuld. Jeder Krieg seit der Steinzeit ist immer der andere schuld gewesen. Nicht immer der andere schuld. Das spielt keine Rolle. Solange wir Streit haben, sind wir Mörder in Gottes Augen. Machen Sie erst Frieden, dann können Sie wieder beten. Wer hier in schmutzigen, ungöttlichen Beziehungen lebt, der kann sich beten schenken. Gott hört sie nicht. Gott hört sie nicht. Wer in einem Lügenleben lebt, kommen Sie erst raus. Sie dürfen raus. Sie dürfen sogar das eine Gebet sagen, Herr, hilf mir aus meinem alten Leben heraus. Das dürfen Sie beten. Aber mit der einen Hand eine klar erkannte Sünde festhalten wollen und der anderen beten geht nicht. Und dann sehen Sie, sagen die Leute heute, ach, wir denken über Sünde anders. Wir halten freie Liebe nicht für Sünde, wir halten Diebstahl für Zeichen von Intelligenz, wenn er nur im großen Stil durchgeführt wird. Wir halten Lüge für Notlüge. Also ich sage Ihnen, ob Sie es Sünde nennen oder nicht, Gott nennt Sünde Sünde. Und Leute, die die Sünde festhalten wollen, hört er nicht. Sehen Sie, es kann sein, dass Ihnen Ihre Sünde bereits zum Hals raushängt. Es kann sein, dass Ihr Herz schreit, ich möchte in ein neues Leben kommen. In dem Augenblick an dürfen Sie beten. Da hört Sie Gott. Da hört Sie Gott. In dem Augenblick, wo Ihr Herz nach einem neuen göttlichen Leben schreit, da dürfen Sie beten. Aber wer in seinem gottlosen, bösen Wesen bleiben will, der braucht mit mir nicht diskutieren, ob Beten Zweck hat. Für ihn hat es keinen. Ob ihr viel betet, höre ich euch doch nicht. Das ist der eine Fall, den die Bibel nennt. Und der zweite Fall, den die Bibel nennt, ist eigentlich noch schrecklicher. Ich muss Ihnen da eine biblische Geschichte erzählen. Eine der gewaltigen Geschichten aus dem Alten Testament, die damit beginnt, dass Gott gleichsam vom Richtertisch aufsteht und wie ein Richter sagt, aller Menschen Ende ist bei mir jetzt beschlossen. Ich will eine Flut kommen lassen, die sie wegnimmt. Und so ist doch große Gott. Aber wenn ich Gott sage, meine Freunde, meine ich einen wirklichen, wissen Sie? Ich möchte nicht ein Wort sagen, wo nicht unser ganzes Herz beteiligt ist. Wollen Sie mitgehen? Der lebendige Gott, der wirklich ist, der mir jetzt zuhört, der in ihr Herz hineinsieht, dieser Gott kann schrecklich richten. Er kann Menschen, die ihn nicht wollen, das ist das furchtbarste Gericht, laufen lassen bis in die Hölle hinein. Es spricht ihm das Herz dabei, aber er zwingt keinen. Und dann war das eine Zeit, wo die Menschen ihn nicht wollten. Dann sagt er, gut, richten wir. Und dann bricht ihm das Herz und er fängt sein großes Gericht von der Sündflut damit an, dass er einen Mann, der vor ihm gerecht ist, sagt, Noah, ich möchte retten. Wenn Gott richtet, möchte er ihn erst mal retten. So ist er. Eine Barmherzigkeit, wer die in den Wind schlägt, dem ist überhaupt nicht zu helfen. Nee, Gottes Barmherzigkeit in den Wind schlagen, das ist das Grauenvollste, was es gibt. Er will vernichten und da muss er erst retten. Da geht er zum Noah und sagt, Noah, bau dir ein großes Schiff, einen großen Kasten. Es kommt jetzt eine Flut auf die ganze Erde. Und ich habe mir das vorgestellt, ich habe eine blühende Fantasie. Wissen Sie, wie der Noah nun auf dem trockenen Lande Zimmerleute bestellt und damals gab es noch nicht so eine furchtbare Personalschwierigkeit wie heute. Er kriegte Zimmerleute und die sägten Balken und da wurde also ein Riesenschiff, eine Arche begonnen. Auf dem trockenen Lande. Und da kamen die Leute und sagten, was ist denn das? Ja, sagt Noah, hört mir her. Gott hat mir gesagt, es kommt eine Flut, die alles umbringt. Ihr sollt euch fürchten vor ihm, vor seinem Gericht. Kehrt um, dann kommt die nicht. Ah, sagten die Leute, das sieht man, wohin religiöse Übertreibung führt. Jetzt hat er bereits einen Pips, nicht? Jetzt macht er bereits Schiffe auf dem trockenen Lande. Wir glauben auch an Herrgott, aber man soll es nicht übertreiben. Man soll es um Gottes Willen übertreiben. Noah, du hast immer übertrieben, da haben wir jetzt einen Erfolg, nicht? Da. Und so gingen die Reden Noahs daneben. Sie gingen in den Wind. Und eines Tages ist das Schiff fertig. Und da sagt Gott, Noah, geh in die Arche. Und da geht er rein mit seiner Frau und drei Söhnen und deren Frauen. Und Gott schloss hinter ihm zu. Und an dem Tag fängt es an zu regnen. Und die Brunnen der Tiefe brechen auf. Und am zweiten Tag, da haben die Flüsse Hochwasser. Und da sagen die Leute, man könnte ja meinen, der Olle Noah hätte recht gehabt. Aber das gibt's ja nicht. Himmel, das gibt's doch nicht. Gott, Gericht gibt's doch nicht. Nach 4 Tagen, da sind die Täler überschwemmt. Wer einen Wagen hat, flieht ins Gebirge, nicht? Riesige Autokolonne, also, verstehen Sie? Riesige Autokolonne ins Gebirge, rette sich, wer kann. Aber die Wasser gehen nach. Ich habe mir das, die Bibel erzählt es ganz kurz, da ging alles Fleisch unter. Ich habe mir das eine Szene vorgestellt, immer wieder, wie der letzte Berggipfel noch herausragt. Ich darf Ihnen mal zwischendurch sagen, dass das keine Märchen sind. So wenig wie das kommende Gericht Gottes ein Märchen ist. Sie werden alle in Gottes Gericht stehen. Sie können meine Rede verachten, aber ihm werden sie begegnen müssen. Man hat Ausgrabungen gemacht im Zweistromland und nun, ich würde gerne davon erzählen, aber es dauert zu lange. Unten ist ein Büchlein, Noah, da habe ich ausführlich darüber erzählt, können Sie am Büchertisch haben. Ich habe mir vorgestellt, wie der letzte Berggipfel rausragt und ein paar Menschen dahin gerettet haben. Das ist jetzt eine Insel, der Berggipfel. Und da hängen ein paar. Ich habe mir das mal so vorgestellt. So ein dicker Herr, großer Wirtschaftsmanager. Er hat natürlich nie Zeit gehabt, in die Kirche zu gehen. Er hat ja schließlich außer nicht um Christen die Fragen kümmern können, so dogmatischen Quatsch, das ist Sache für die Pfarrer. Er kann jede Weinmarke unterscheiden, nicht? 47 und 59 und was weiß ich, aber, Christi Braham, ich sage für Pastor, für den Pfarrer. Tüchtiger Mann, nun steht er da im Regen und Nässe und spürt die Hand Gottes. Gott, er hat immer an Herrgott geglaubt. Er hat jährlich 500 Mark gegeben für die innere Mission. Ist das nichts? Ist das nichts? Jetzt steht er da und die Hand Gottes ertränkt ihn. Und daneben vielleicht ein junges Mädel, sehr schick, sehr elegant, sehr, na, das längst zum Teufel, nicht? Die Farbe ist abgewischt. Sie hatte nichts gegen das Christentum und wenn sie gerade einen Freund hat, der christlich war, ging sie mit dem manchmal in die Kirche sogar. Und sie fand manche Pastoren außerordentlich interessant, manche fand sie furchtbar langweilig. Und es spielt auf einmal gar keine Rolle. Jetzt ist die Hand Gottes über sie gekommen. Stehen eine Reihe Menschen. Und ich kann mir vorstellen, wie auf einmal einer sagt, Leute, der Noah hat recht. Gott lebt. Jetzt hilft nur noch eins, beten. Und dann, ich sehe den Wirtschaftsmanager da, wie er seine Wurstfinger zusammenkriegt. Nicht? Und ich sehe dieses Mädel da, wie sie dabei eben so einen Blick nach ihren elenden, kaputten Lackfingern da wirft, nicht? Also sie versuchen es mit dem Beten. Nein, es kommt aus Herzen jetzt, es kommt aus Herzensgrund. Mein Gott, das Wasser steigt ja beständig. Herr, erbarm dich doch, mein Gott, erbarm dich doch, hör doch auf. Und das Schauerliche, das ganz, also die Bibel erzählt das nicht mehr, völlig klar. In so Stunden betet der Mensch, ich habe in Bunkern gesessen, in Luftschutzkellern, da haben sie gebetet. Verstehst du? In so Augenblicken betet der Mensch. Der Gottloseste. Mir völlig klar. Herr, erbarme dich. Und sehen Sie, das schauerliche Gott hört nicht mehr. Und da kann ich mir, weil ich die Leute heute kenne, weiß ich, dann haben sie so gemacht. Hände auseinander. Und der Dicke sagt, hab's ja gleich gesagt. Wenn es einen Gott gäbe, wie könnte er sowas zulassen? Haben Sie den Satz auch schon gehört? Haben Sie diesen dämlichsten aller Sätze auch schon gehört? Wie kann Gott sowas zulassen? diesen blödesten aller Menschensätze? Nee, wie kann Gott sowas zulassen? Sehen Sie. Und nun dürfen Sie beten oder fluchen. Gott hört nicht mehr, bis die Wasser über Sie hinübergehen. Es gibt einen Punkt, wo der Mensch die Gnade Gottes bis zum letzten Heller abgehoben hat und eine Grenze überschritten hat, wo er machen darf, was er will, aber Gott hat die Türe zugemacht. Dieser Punkt ist für unser deutsches Volk meiner Meinung nach außerordentlich nah. Aber ich habe es nicht mit dem Volk zu tun, mit Ihnen. Es sitzen hier Menschen, die hat Gott oft gerufen. Oft gerufen. Es sitzen hier Menschen, die wissen seit 10 Jahren, dass sie sich bekehren sollten und tun es nicht. Meinen Sie, Sie könnten das rausziehen, wie solange es Ihnen passt? Gott kann Türen zuschlagen. Und es kann eine Stunde kommen, da schreien Sie und Gott hört nicht mehr, da fluchen Sie heute auch nicht. Da ist es zu spät. Und wenn mir einer sagt, Pastor Busch, beten hat doch keinen Zweck, sage ich, kann bei Ihnen sein. Vielleicht sind Sie schon über die Grenze hinüber, wo Gott Ihnen noch was zu sagen hat. Mir graust jedes Mal, wenn ein Mensch so einen Satz sagt, beten hat keinen Zweck. Der ahnt ja gar nicht, was er damit von sich selber sagt, dass er bereits aus dem Reich der Gnade endgültig ausgeschlossen ist und hinausmarschiert ist. Junge, 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 ehe ich den Satz sagte, würde ich lieber auf den Knien Gott anrufen, er möge mir gnädig sein und mich in sein Gnadenreich aufnehmen. Also sehen Sie, hat Beten Zweck? Es gibt 2 Fälle, wo Beten keinen Zweck hat, wo der Mensch nicht Buße tun will, wo er in seinen Sünden bleiben will, wo er aus seinen Sünden nicht heraus will, da kann er es beten lassen. Und da, wo der Mensch die Grenze überschritten hat und sein Herz verstockt ist, wo die unheimliche Grenze, wo Gott nicht mehr will, wo Gott nicht mehr will. Oh, jedes Mal nach so einem Vortrag, wenn ich das ausgesprochen habe, kommen ein paar Leute und sagen, das steht nicht in der Bibel. Sag ich, so steht's da. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute! Sagte mir einer, wenn ich sterbe, da will ich mich vorher bekehren, sage ich, gebe es Ihnen schriftlich, dass Gott dann nicht mehr will. Das sind die beiden Fälle, wo es Beten keinen Zweck hat. Und nun könnte ich sagen, ja, und außerhalb dieser Fälle hat es da Zweck. Wenn wir jetzt mal von, jetzt machen wir einen dicken Strich, nicht? Und nächster Punkt, hat es außerhalb dieser Fälle Zweck? Und da muss ich Ihnen wieder was Freches sagen. Ich mag darüber eigentlich mit den Menschen von heute nicht mehr diskutieren, ob Beten Zweck hat, denn der Mensch von heute kann ja gar nicht mehr beten. Wer kann denn überhaupt noch beten? Sie haben ja gar nicht mehr die Fähigkeit, ihre Gedanken zusammenzukriegen und vor Gott auszusprechen. Wenn sie beten wollen, dann fällt ihnen alles ein, was sie jetzt tun müssen. Habe ich recht? Ha, meine Freunde. Mich packt das immer wie ein Grausen, wenn ich bin Pfarrer, ne? Ein ganz gewöhnlicher Feldwald- und Wiesenpfarrer. Und ich habe sonntags einen Gottesdienst. Ich gehe selten sonntags weg. Meistens bin ich da in Essen, große Gemeinde. Und dann stehe ich da vor dem Altar, dann sage ich, wir wollen beten. Und all die über 1000 Menschen mit Selbstverständlichkeit. Und manchmal denke ich, jetzt möchte ich schreien, stopp mal, tut mal ihre Köpfe hoch. Das könnt ihr vielleicht so. Aber wer von euch spricht denn jetzt mit ihm? Wer kann das denn überhaupt noch? Es rührt mich, dass die Kirche noch mit Selbstverständlichkeit jeden Sonntag sagt, wir wollen beten, als wenn das mit Selbstverständlichkeit jeder könnte. Können sie ja gar nicht mehr. Ich habe es mal so ausgedrückt. Sehen Sie, ich komme mir manchmal vor, wie wenn ich in einem Sanatorium von Beinamputierten einen Vortrag halten sollte, ist Schlittschuhlaufen gesund? Ja, natürlich ist das gesund. Man bloß Beinamputierte betrifft das nicht, verstehen Sie? Und jetzt soll ich Ihnen sagen, ob Beten Zweck hat und Sie sind, ich hätte gesagt, Beinamputiert, Sie können ja gar nicht beten. Meine Freunde, das ist ja gar nicht mehr die Frage heute, ob Beten Zweck hat. sondern die Frage heute ist, wir können nicht mehr beten. Wir kriegen unsere Gedanken nicht zusammen. Wir können uns nicht mehr in die Gegenwart Gottes stellen. Wir schaffen es nicht. Der Dichter Werfel hatte mal in einem seiner Romane das schreckliche Wort gesagt, ein Fremdwort jetzt. Unsere Zeit ist metaphysisch verdummt. Das metaphysisch heißt also im Blick auf die ewigen Dinge. Wir sind verdummt. Verstehen Sie, man hat jedem kleinen, dummen Rotzjungen beigewogen, beten, 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 beten. Das tut doch keiner mehr. Bis der kleine, dumme Junge, nicht wahr, dem die Fahne aus der Nase, so beten hat keinen Zweck. Das kann das natürlich nicht mehr. Wir haben die Fähigkeit verloren, vor Gott zu stehen. Und sehen Sie, ob Beten Zweck hat oder nicht, sage ich nochmal, das steht nicht zur Diskussion, sondern zur Diskussion steht, dass wir heute Abend erschrecken und kapieren, Mann, ich kann nicht beten. Wenn ich es könnte, jetzt sage ich nochmal wie am Anfang, was würde das bedeuten? Dann könnte ich all meine Probleme an einer Stelle ausschütten, die die Hände ausbreitet. Dann könnte ich in die Weltgeschichte eingreifen, den Arm Gottes bewegen. Dann könnte ich alle meine Fragen einem Helfer sagen. Dann könnte ich die Schuld meines Gewissens abladen. Wäre das schön, wenn man beten könnte, nicht? Lieben Freunde, hat Beten Zweck? Ich will Ihnen ganz kurz am Rande sagen, natürlich hat das Zweck. Wenn ein Mensch mit dem lebendigen Gott redet, natürlich Zweck, nicht? Selbstverständlich hat das Zweck. Das ist eine großartige Sache, das ist die größte, herrlichste Macht, die wir haben können. Das ist allerherrlichste, was man sich denken kann. Aber wie gesagt, darüber zu reden lohnt nicht. Es lohnt darüber zu reden, wie lernen wir denn wieder beten? Wie lernen wir denn wieder beten? Und das ist jetzt der nächste Punkt, nicht? Wie lernen wir denn wieder beten? Ja. Sehen Sie, jetzt will ich mal etwas ausführen, was mein norwegischer Freund, der Professor Hallesby, mir einmal erklärt hat über das Gebet. Und das hat mir so geholfen. Er sagte mal so, für das Beten ist das Allerwichtigste das Wort des Herrn Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das kennen Sie alle, das Wort, nicht? Ich muss zwischendurch eben sagen, es sind Menschen hier, die gestern nicht da waren und nicht da waren und wissen nicht, wer Jesus ist. Ich sage nochmal ganz kurz, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den wir nicht kennen können, der unsichtbar ist, der in dem Licht wohnt, der niemand zukommen kann, der eine Gewalt hat über Völker und Menschen, über die Welten und Lichtsysteme. Dieser Gott, der in einer anderen Dimension wohnt, hat die Barmherzigkeit gehabt und hat die Wand zu unserer dreidimensionalen Welt aufgebrochen und ist in seinem Sohne Jesus zu uns gekommen. In Jesus kam Gottes Sohn in die Welt, nahm Fleisch und Blut an. Er ließ sich für uns kreuzigen, für unsere schmutzigen Sünden. Er wurde ins Grab gelegt und hat ihn Gott auferweckt. Seitdem ist der Sohn Gottes in der Welt. In dem ganzen Tohuwabohu, wissen Sie, nicht Khrushchev und Kennedy, nicht die Schwarzen und nicht die Gelben, nicht Peking und nicht die Dummheit und nicht die Klugheit hat das letzte Wort, sondern Jesus, der ist in der Welt. Darum gibt es keine Ruhe, darum stehe ich hier. Verstehen Sie? Ich möchte Ihnen die Augen für die Wirklichkeit öffnen. Jesus ist da. Und jetzt will dieser Jesus sich mit Ihnen beschäftigen und sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und hinter dieser Türe, verstehen Sie, hinter dieser Türe, die Sie verschlossen haben, sitzen Sie, junges Mädchen, hinter der Tür sitzen Sie mit all Ihren ungelösten Problemen, mit Ihrer Not, mit Ihrer Einsamkeit. Und Jesus klopft an und Sie sagen, bleibt man schön draußen, ich muss alleine fertig werden. Und Sie werden nicht fertig. Und es wird immer schlimmer und wird alles grausamer. Und Jesus sagt, ich klopfe an. Und beten heißt nichts anderes, als dass ich sage, Herr Jesus, jetzt mache ich die Tür auf. Komm rein. guck, hier ist meine Ehe, das klappt nicht. Und ich bin so krank und sollte so große Aufgaben tun. Und ich habe so ein unruhiges Gewissen, dass sie alles, was ich quält, ihm sagen. Beten heißt, endlich diesen Wahnsinn aufhören, dass man in der verschlossenen Türe mit seinen Problemen allein sitzt und Jesus klopft draußen an. Beten heißt, Tür aufmachen und ihn an meine Fragen, Probleme und Nöte heranführen, ihm das ausbreiten und dann erleben sie, er lebt und nimmt meine Fragen, Probleme und Nöte in die Hand. Haben Sie verstanden? Lassen Sie Jesus endlich in Ihr Leben reinkommen. Lassen Sie Jesus endlich in Ihr Leben reinkommen. Der steht bei der Tür und klopft an und kommt, der rennt die Türe nicht ein. Jesus kommt nur zu Leuten, die ihn wollen. Und da genügt noch nicht der Wunsch, sondern müssen sie den Mund auftun und sagen, Herr Jesus, komm herein. Dann tut er die Tür auf. Herr Jesus, in meinem Leben klappt nichts. Bitte, jetzt beten Sie schon, nicht? Das heißt beten, die Tür auftun, den Heranklopfen und Jesus hereinlassen an die Nöte, Probleme, Fragen und Schulden seines Lebens. Und jetzt möchte ich eben noch sagen, man lernt dann bei Jesus, man lernt es beten. Und jetzt möchte ich Ihnen, können Sie mir noch 10 Minuten zuhören, ja? Ich hätte schrecklich Angst, wenn Sie langweilen. Ich sage ja noch einmal, ich habe mich so oft gelangweilt in Christi-Versammlungen. Wenn Sie sich langweilen, liegt es nicht am Evangelium, sondern bloß an mir. Das Evangelium ist atemberaubend. Also ich möchte Ihnen noch ganz kurz sagen, wie ich beten lernte. Es gibt einen Lehrmeister, der beten lehrt, und der heißt der Heilige Geist. Und er macht es genau wie ein richtiger Herr Lehrer in der Schule. Ich habe noch nie einen Lehrer gesehen, der in der Schule anfing, in der untersten Klasse, mit höherer Mathematik. Sondern da fing es bei uns an mit ABC. Heute hat man, glaube ich, Ganzheitsmethode, aber da sind auch außer Bild davon. Ist richtig, Herr Lehrer, Sie wissen Bescheid, mit Ganzheitsmethode, nicht wahr, ein Bildle drauf und da müssen die Kinder ganze Sätze bilden. Aber es fängt mit dem ganz untersten, schlichtesten an. Können Sie nicht mehr sitzen? Geht noch. Und sehen Sie, wenn der Heilige Geist ein Beten lehrt, da fängt man auch beim ABC an. Und wissen Sie, was A ist? Ich erzähle eine Bibelgeschichte. So war es bei mir. Da gingen zwei Männer in die Kirche. Der eine war Kirchenältester, ein vornehmer Mann, sehr von sich überzeugt, völlig unzerbrochen. Er hat den Wahlspruch, mir kann keiner was nachsagen, ich tue Recht und scheue niemand. Er ging in die Kirche, der Herr Mesner sagte, guten Tag, Herr, und da ging er gleich nach vorne. Und da war ein anderer, der war Schwarzhändler. Also das ist die Bibelgeschichte. Der andere war ein trübe Nummer. Also ich muss schon sagen, in seinem Leben waren schreckliche Dinge. Und es war schon ein Wunder, dass der Kerl eines Tages in die Kirche ging. Und das ist das Merkwürdige, dass ein Mensch auf einmal Heimweh kriegen kann nach Jesus. Wissen Sie? Man hat in allem Leichtsinn gelebt, einmal kriegt man Heimweh. Und so zieht es ihn dahin, vielleicht läuten die Glocken, er geht hin. Und wie er ans Kirchtür kommt, wagt er nicht weiter. Da passe ich nicht rein. Mein Gott, wie sieht mein Leben aus? Ich habe ja alle Gebote mit Füßen getreten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Meine Eltern habe ich ins Grab gebracht. Um Gott, den habe ich nie geehrt. Mein Gott, ich kann da nicht rein. Er will umkehren und es zieht ihn dahin. Er möchte so gern Frieden mit Gott, genauso wie Sie es gern möchten. Ihr Herz schreit ja nach Frieden mit Gott. Und da steht er und wie sieht mein Leben aus? Ich passe da nicht rein. Und da flüstern seine Lippen ein kleines Gebet. Gott, meine Sünden, sei mir gnädig. Lieben Freunde, das A alles Gebetes. Der erste Lebensschrei des inneren Menschen. Ich muss einmal das Beispiel brauchen. Ich war dabei, wie meine Frau ihr erstes Kind geboren hat. Ich erlebte die Not mit, wenn ein Weib Traurigkeit hat. und die Qual mitleben und nicht helfen können. Und dann auf einmal, als die Not aufs Höchste kommt, auf einmal ein kleines Stimmlein, so ein Quäken. Da hab ich alter Kerl geheult. Können Sie verstehen? Ne? Ich war damals noch kein alter Kerl, nicht? Der Junge ist längst vom Moden auf den Schlachtfeldern Russlands. Da habe ich geheult. Es hat mich erschüttert, ein neues Menschenleben tut den Gerstenschrei. Und wenn ein Mensch betet, Herr, meine Sünden, erbarm dich, das ist der erste Lebensschrei eines neuen Lebens aus Gott. Haben Sie schon mal so geschrieben? Herr, meine Sünde, erbarm dich. Sehen Sie, in dem Augenblick erleben Sie es, dass Jesu Kreuz vor Sie gestellt wird. Und Sie dürfen im Geist den Sohn Gottes sehen, wie er alle, für alle Ihre Sünden bezahlt. Das dorngekrönte Haupt, die angenagelten Hände, sehen Sie ihn an. Da dürfen Sie es lernen, es quillt für mich sein teures Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Oh, ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen ersten Lebensschrei, dieses A alles Gebetes, lernen, einfach einmal sagen, ich Sünder, erbarm dich, wasch mich. Und dann aufschauen zum Kreuze Jesu und erfahren die Seligkeit der Vergebung der Sünden. In dem Augenblick lernen Sie sofort ein zweites Gebet. Wissen Sie, wie das heißt? Das heißt, Herr, nun nimm mein ganzes Leben. Das ist das ABC B. Herr, ich Hampelmann, habe ab und zu beten wollen und gehöre dir gar nicht. Das geht nicht. Und du bist für mich gestorben. Wem anders sollt ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblich? Hier opfere ich dir mein Gut und Leben. Mein ganzes Herz ergießet sich. Dir schwöre ich zu der Kreuzesfahne als Streiter und als Untertan. Meine Freunde, unser Leben ist so grauenvoll sinnlos, nicht? Solange es nicht Jesus gehört. Ich behaupte, dass die heutige Jugend maßlos darunter leidet, dass sie keinen Sinn für ihr Leben sieht. Die meisten haben es nicht kapiert, aber es ist so, sie leiden darunter. Und mein Leben hat im Augenblick also eine Erfüllung, wo ich das sage, Herr Jesus, jetzt nimm mein Leben. König der Ehren, Heiland, der du alles für mich getan hast, nimm mein Leben. Jesu, dir übergebe ich es für und für. Das ist das zweite Gebet, nicht? Ah, oh, und dann kommen all die anderen, das lernen sie schon. Fangen sie mal mit A, B an, ja? Und dann lernen sie schließlich alles dem Herrn Jesus sagen. Er klopft an und sie holen ihn rein und sagen, Herr, dieses Problem. Lassen Sie mich zum Schluss eine ganz dumme kleine Geschichte erzählen. Ich habe also eine große Jugendarbeit und da habe ich eine neue nette Geschichte erlebt. Da haben wir Sonntagnachmittags hunderte von jungen Burschen, so wie sie hier sitzen, jeder ein Testament vor sich und dann reden junge Männer. Ich sitze hinten und höre mir das an. Und da sprach einer Folgendes. Er sagte, ich gehöre Jesus. Und da hatten wir neulich in der Schule Mathematikarbeit und ich saß auf einmal fest. Und da fiel mir ein, ohne ihn können wir nichts tun, jetzt muss ich beten. Und dann, so sagt er, und dann dachte ich auf einmal, ja, wenn der Herr Jesus mir helfen sollte, müsste er doch was von Mathematik verstehen. Versteht der Herr Jesus was von Mathematik? Im Moment war er ganz schwindelig. Und dann fiel ihm doch ein, ohne mich könnte er nichts tun, und da hat er gebetet, also ich meine, ist ein fauler Kerl, der hat seine Pflicht getan, nicht? Aber nun saß er fest. Herr Jesus, hilf mir, du kannst den Weisen ihre Weisheit geben. Amen. Und auf einmal sah er die Lösung. Und dann sagt er den jungen Kindern, denkt euch, Jesus versteht was von Mathematik. Es lohnt sich, ihn anzurufen. Die Geschichte hat mir Freude gemacht. Und so bin ich kurz nachher in einem Kreis von einigen Männern verschiedener Berufe und erzähle die Geschichte. Jesus versteht was von Mathematik. Da lacht einer und sagt, Sie werden lachen. Ich habe mit Innendekoration zu tun und muss Ihnen sagen, Jesus versteht was von Innendekoration. Ich sage, wieso das? Er sagt, da sehen Sie, ich muss neulich dann ein Zimmer herrichten, so ganz moderne Villa. Und ich hatte also die Wände ungefähr klar, so gelb und so, nicht? Aber die Decke, ich kam mit der Decke nicht zu Rande. Und dann fällt mir ein, der Bibelstunde gehört, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Er steht vor der Tür und klopft an und ich sitze mit meinem Problem hier. Und da habe ich auch gedacht, jetzt mache ich die Tür auf und hole ihn rein. Aber versteht er was von Innendekoration der modernen Villa? Schließlich Jesus und Innendekoration der modernen Villa. Nee. Und dann hat er gesagt, da habe ich gesagt, Herr Jesus, komm, sieh mal dieses Problem, ich weiß nicht weiter. Und dann hat er mir den Weg gezeigt. Das sagt er ganz einfach. Und dann sagt er, es ist wirklich so, Jesus versteht was von Innendekoration. Ah, meine Freunde, ich muss schließen, schade, die Zeit ist rum. Wenn ich auf das Gebiet komme, möchte ich stundenlang weitererzählen. Wollen Sie mal das mitnehmen? Das Problem ist nicht, ob Beten hilft. Natürlich hilft Beten. Ha, den Herrn aller Herren anrufen, den König, der auferstanden von Toten anrufen, das sollte nicht helfen. Hier, ich bitte Sie, natürlich hilft das. Aber das Problem ist, ich muss erst mal beten lernen. A, B, C, Herr, sei mir Sünder gnädig, Herr, nimm mein Leben. Herr, ich will dich ernst nehmen von jetzt ab. Und du sollst mein Herr sein und jetzt sollst du mir in allen Dingen zur Seite stehen. Gott helfe ihnen, dass sie beten lernen. Und dass, wenn wir uns vielleicht mal am Thron Gottes treffen, sie mir sagen, also, seit dem 2. August, haben wir 3. August 1961, habe ich erfahren, dass Beten hilft. Ich habe es erfahren. So, und nun singen wir noch, weil ich mein Nun singen wir noch ein Vers miteinander.